Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
Nee, der Podcast steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Namensnennung reicht. Jetzt beginnt der Podcast von Sascha Förster.
Am 24. März war ich zum Barcamp Science 2.0 in Hamburg eingeladen. Es gab zuerst Kaffee und Brötchen. Bibliothekare, Forscher und Programmierer lernten sich kennen und sprachen über Social Media, Web Index, Open Access, Citizen Science und World Cafés. Morgens blieb aber nicht lange Zeit zum Schnacken, denn Barcamps sind eine besondere Art von Konferenz oder besser gesagt Unkonferenz. Denn keiner kennt morgen das Programm und jeder der Teilnehmer ist selbst in der Pflicht, etwas anzubieten. Eröffnet wurde das Barcamp von Guido Scherb und dem Team vom ZBW, der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Hamburg.
Welcome to Hamburg. Let me begin with a short story. Last year we attended another Barcamp, Barcamp Wissenschaft 2.0 or Research 2.0 oder Science 2.0 in Hamburg. It was organized in the context of the Science Year 2014 in Germany. The topic was digital society. Yes, thank you very much. And that was a very good event. We were very excited. So we decided to do the same in conjunction with the Science 2.0 conference. So that is the reason why we made an invitation to visit the Barcamp here in Hamburg, and we are very happy that around, I think, 40 people are here, or 45 people. So our target was 50 people, so maybe in half an hour we are complete. So thank you very much for your coming. So first of all, today we would like to talk about, open science, Science 2.0, and related topics. And the most important thing, the wireless LAN is LAN 1, yeah, for your wireless connection. It is for free. Just log in, no password, nothing, just log in and accept some terms, and that will be everything. So my name is Guido Scher. I'm employed here at the ZBW. We have two locations, one in Hamburg. You are here in Hamburg, obviously. And we also have a very nice location in Kiel. We have also with water. That is the Eastern Sea. Here it's Alster. Together, I'm here with many colleagues that helped me to organize that event. So first of all, I would like to introduce Andrea. She also will make some sketch notes here. You see that on the right side. She will make two sketch notes, one about the opening talk from Christian, and the other sketch notes will be about the sessions here. Right?
Barcamp, what Barcamp is and how it works.
Yes, okay. Then also with me is from Austria, Peter and Liz. And also, Where are they? From Wikipedia. In Wikimedia, where are they? Yes, they also supported us here, and also from the Research Center in Hannover. It is, where are you, Robert? Yes, so if you have any questions, ask those people. the building is quite complicated here, so if you maybe can lost a little bit, but then you can, if you meet one of those persons or other colleagues, then ask where you can find, how you can find back. So the schedule today is that we start with a short introduction section that is common in barcamps, that everyone introduces himself by his name, affiliation, and three hashtags. And then we'll make the session planning. That is, I think, the most important thing at the barcamp is that we have an open schedule, and you have to fill it with your sessions. So the session board is already prepared, so that we can do it soon. And then we have a very happy that Christian will make an opening presentation with the very interesting title, The Bad News About the Good News, GopNess had won. So I'm very interested what he wants to tell us today. And then we have, four sessions for the Barcamp sessions and, and also some breaks, it is clear. So I think we will be finished today at 18 o'clock. So first of all, introduce yourself. So my name is Guido. I'm from ZBW, and my hashtags are Science 2.0, Research Alliance, and Open Science. And so it can go through the lines.
Andrea? Zu jedem Barcamp gehört die Vorstellungsrunde. Da hat jeder die Gelegenheit, einmal kurz seinen Namen zu sagen, seinen Beruf oder was er gerade tut und drei Hashtags mit seinen Interessen. Manchmal sagen Leute auch was Witziges, das lockert das Ganze dann auf. Ich erspare euch jetzt aber die gesamte Vorstellungsrunde, denn bei 50 Teilnehmern kann das schon eine Zeit lang dauern.
Well, thank you very much to all. So for those who don't have actually any hashtags, I hope you will find them today during the sessions. So one question, for whom is this the first barcamp today? Who's visiting the first time? So I think half-half, yes, okay. And who took the paternoster to get upstairs already? Yeah, very good. You should also try a tour through the roof and through the cellar. It's not dangerous, so try it, yeah.
Nobody knows. Die Paternosterfahrt war tatsächlich ein großer Spaß und ich habe auch ein kleines Video davon im Instagram-Account. Aber jetzt geht's natürlich los mit der Sessionplanung. Bei Barcamps werden nur die Slots vorbereitet, das heißt, es wird gesagt, 5 Sessions finden statt. Es werden Räume zur Verfügung gestellt. In Hamburg waren das 5 Räume. Die haben meistens WLAN, Beamer und Moderationsmaterial. Und es gibt oft Dokumentationsmöglichkeiten, zum Beispiel ein Etherpad. Etherpad, das ist ein Online-Texteditor und das Besondere ist, dass man da in Echtzeit mit verschiedenen Leuten gleichzeitig drauf rumschreiben kann. Und das bietet sich natürlich an, während einer Session dort die Dokumentation zu machen. Meistens gibt es aber einen Verantwortlichen, der mitschreibt und es gibt in manchen Fällen auch Raumengel oder Leute, die einfach sich verantwortlich fühlen und gucken, dass der Monitor läuft, dass der Beamer läuft und ja, dass alles funktioniert. Ich selbst habe übrigens auch eine Session angeboten und das klang dann so.
Hi, my name is Sascha. I want to discuss with you and to learn with you about WordPress plugins for scientists. WordPress is a content management system, which a lot of blogs are based on. And there are several plugins which are very useful for scientists, like literature or a lot of other things. And I want to learn from you, which plugins do you use? And I want to present some of them. And we can also actively try on a test blogging platform how they work and if they are good or not. So.
Das, was ihr da gerade gehört habt, das war also mein Pitch. Und dieser Pitch, der ist besonders wichtig, weil man da praktisch vorstellt, was man in der Session machen möchte. Und in dem Moment muss man genug Leute motivieren, auch teilzunehmen, damit man einen Raum oder einen Platz auf dem Board bekommt. Ich hatte Glück, es haben sich genug Interessierte gemeldet und insgesamt haben beim Barcamp Science 2.0 15 Sessions stattgefunden, also mussten nur 3 der 5 Räume genutzt werden. Wenn genügend Leute teilnehmen, dann nimmt man die eigene Karte, geht zum Sessionboard und pinnt die an. Also wer zuerst kommt, mal zuerst, der darf sich dann auf dem Sessionboard einen schönen Platz aussuchen und im Regelfall wird das von den Teilnehmern einfach selbst organisiert, wie die Räume und die Sessions verteilt werden. Aber kann das denn einfach so funktionieren, wenn die Leute das selbst organisieren? Hört mal selbst rein.
So, mal ganz kurz, ich möchte mal noch mal ganz kurz um Aufmerksamkeit bitten. Wir haben einige Konflikte auf dem Board. Hier wird zum Beispiel die Karte von Lukas einfach umgesteckt. Er kann aber nur an zwei Zeitpunkten. Also einmal haben wir hier ein Problem. Die Open Licenses-Session von Lukas war hier, muss hier in diesem Bereich sein. Kann jemand, der da eine Session anbietet, mit Lukas tauschen? Bitte. Ja? Würdest du deine Karte nehmen und die mit Lukas hier dann tauschen? So, what other conflicts did we have? I don't remember. You have to take care for your own sessions and the time is not. Is this all of the problems we have to solve?
I just want to have a look. Sorry.
Lambert and Christian, they make their session together. It's also a change.
So you do the session with Sasha.
And Sasha also, I think he wants to stay with this, but has a separate. Oh, yeah, and please write your name on the card.
That's tricky because I'm doing the left one.
This doesn't work. How do we do it? Can someone change?
I would be just great if the scientific tweet, for instance, could go down to session 5 or something.
But I would also like to make the Facebook cut in the whole session.
So should we put it together? I mean, it's social media as well.
Yeah, Twitter, Facebook, it's all the same.
Not really. So what do you think this goes together? Okay, is anyone willing to change? Because Christian, you cannot be in two rooms at the same time. It's quite impossible at the moment from our state of knowledge.
We could even put it to the top that one of the top groups is going down. Part of Lucas.
Yeah, I could also change. I don't mind.
Which one is yours?
Which one?
With my is the Word Cafe as a tool for science communication.
The Word Cafe.
I'm in the middle, actually. In the middle.
Yes.
In the middle.
Okay. You want to change?
Wie ihr hört, sind also alle Session-Konflikte von den Teilnehmern selbst gelöst worden. Das ist also kein Problem. Bevor es dann tatsächlich mit den Sessions losging, hat Christian Heise einen Opening Talk vorbereitet, dessen Thema war The bad news about the good news, openness has won, was also eigentlich uns ganz positiv stimmen sollte. Christian Heise ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und er promoviert auch an der Leuphana-Universität. Seine Promotion könnt ihr euch beispielsweise unter offene-doktorarbeit.de anschauen, das werde ich auch nochmal verlinken. Das fand ich ganz spannend, weil er dort mit Authoria, GitHub und Markdown arbeitet. Schaut euch das also mal genau an, wie man ganz anders promovieren kann, als es üblich ist. Er ist auch Vorstandsmitglied der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. und beim Förderverein Freie Netzwerke e.V., die also das Freifunk aufbauen. Seine Folien sind auch unter einer freien Lizenz und die könnt ihr euch in den Shownotes anschauen. Das solltet ihr auch tun, denn sie sind sehr witzig. Aber jetzt hört ihr, wie er erstens das Sprachproblem löst und zweitens seinen Vortrag hält.
Okay, let's start. First question again, I mean, Guido asked already, how many people speaking English or just understand English and not German? I mean, I just want to ask you, it's completely fine if you say no, the slides are in English, but I would prefer to speak in German. I mean, but what do you think? You can decide, it's your decision. You have to decide another.
Well, you can understand, if you really prefer, you can go to German.
And you? Okay. Gut, Deutsch, klasse. Macht die Sache einfacher für mich. Auch ich muss mich, ohne bei Lambert gewesen zu sein, ein bisschen entschuldigen. Bei mir dauerte es gestern auch ein bisschen länger. Aber wir werden versuchen, in der Kürze der Zeit, in 20 Minuten durchzukommen. Jeder Präsentationscoach würde sagen, was für ein Murks, ist 18 Slides oder 17 Slides für 20 Minuten. Deswegen rennen wir da jetzt mal so durch. Und es wird zwischendurch auch Punkte geben, wo ich euch oder sie frage, beziehungsweise um Input bitte. Fangen wir an. Der Titel ist ein bisschen plakativ, folgt ein bisschen einem Blogpost auf dem LSI-Blog, ich glaube aus dem Jahr 2013 oder 2012 von Martin Weller, der sich eben ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dass das Thema Openness ja angekommen ist. Alle wissen, was mit Openness in Wissenschaft und Forschung gemeint ist. Kleine Rückfrage in die Runde. Wer kann mit Open Science nichts anfangen? Super. Jetzt würde es mich schockieren. Wer weiß nicht, was Open Access ist? Auch super. Okay, dann kann ich mir das nämlich alles sparen. Grundsätzlich aber ein kleiner Rückschritt, weil es immer sinnvoll ist, sich mal daran zu erinnern, was eigentlich damals war, als es angefangen hat. Mit diesem Internet und vor allem auch mit der Veränderung nicht nur wissenschaftlicher, sondern generell von Kommunikation. Schätzt mal, wann kam der Gameboy raus? Wann war das?
86.
Ja, 89 offiziell wurde er released im europäischen Markt erst 1990. Und das ist auch so ungefähr der Zeitpunkt, wann man davon sprechen kann, dass das erste Mal wirklich wissenschaftliche und beziehungsweise kostenlosen Zugriff auf wissenschaftliche Kommunikation gab. Ne? Also der Gameboy und das Internet beziehungsweise die Nutzung des Internets für die Öffnung wissenschaftlicher Kommunikation sind ungefähr ähnlich alt. Und ihr werdet sehen, es wird häufiger Punkte geben, wo ich dieses Image wieder aufgreife. Mir gestern Abend ist mir aufgefallen, dass das mit dem Titel zusammen ein bisschen schwierig wird und vielleicht too much ist, aber mir gefiel dieses Bild mit dem Gameboy und die anderen, die kommen so gut, dass ich beschlossen habe, das einzubauen. Außerdem habe ich das meiner Freundin versprochen. Kurzer Rückblick nochmal nachher, was ist eigentlich so die letzten 25 Jahre passiert? 1991 beziehungsweise 1990 gab es schon so diese ersten E-Mail-basierten E-Print-Ablagedienste für die Zurverfügungstellung von Preprints, also von Publikationen, die gerade eingereicht wurden. Gibt es diverse bekannte Plattformen und auch schon die ersten Manifeste Anfang der 90er. 1998 vielleicht ein nächster großer Schritt, kam es zu der Gründung von Spark, quasi der ersten Vereinigung von wissenschaftlichen Institutionen, die sich mit dem Thema Öffnung und vor allem auch aber kollaboratives Zusammenarbeiten für die Veröffentlichung von Texten und wissenschaftlichen Publikationen beschäftigt haben. 2000 und 2001 wurde dann PLOS gegründet. Warum 2 Jahre? 2000 wurde von dem PLOS-Gründer ein Brief rausgegeben, wo er Wissenschaftler dazu aufgefordert hat, eben ihre Publikationen offen übers Internet zur Verfügung zu stellen. 2001 kam es dann zur offiziellen Gründung von PLOS. 2001, 2002, auch wieder 2 Daten, das erste große Manifest für die Öffnung von Wissenschaft und Forschung, beziehungsweise erstmal die Kommunikation oder die Publikation, die Budapest Open Access Initiative. Das war so das erste internationale, größere Manifest, was sich ausschließlich mit dem Thema Open Access beschäftigt hat. 2001 war die Konferenz in Budapest, wo dieses Manifest erarbeitet wurde. 2002 wurde es quasi geöffnet für wissenschaftliche Institutionen, diese Erklärung zu unterzeichnen. Mittlerweile sind es fantastische Millionen Universitäten, die das unterschrieben haben. Kann man sich auf der Webseite auch angucken. Auch die Leuphana-Universität Lüneburg hat glücklicherweise letztes Jahr die Budapest Open Access Initiative endlich unterschrieben, quasi nach 13 Jahren oder 12. Dann gab es noch weitere Statements. Berliner Erklärung, ein weiteres Statement on Open Access Publishing im Juni 2003 und wie gesagt die Berliner Erklärung, ich glaube am 22., 23. Oktober 2003. Das war so ein Killerjahr oder eine, sagen wir so, Killer 2 Jahre, die Open Access bzw. die Öffnung ganz stark vorangebracht haben, weil es eben diese 3 Erklärungen gab. Die werden auch zusammengefasst unter die 3 Bs. Und wenn man sich so ein bisschen, und damit beschäftige ich mich im Rahmen meiner Diss auch, so die Beschreibung von Open Access oder die Definition von Open Access in den wissenschaftlichen Publikationen aktuell anguckt, dann beziehen die sich eigentlich alle immer auf irgendwie auf die 3 Bs, beziehungsweise auf Budapest oder eben die 2 anderen Erklärungen. Dann war eine Zeit lang, ist da bestimmt ganz viel passiert, aber wenn man sich vor allem auch so den Wikipedia-Beitrag, haben wir ja Vertreter von Wikimedia hier, anguckt, sieht es ein bisschen ruhig aus so in der zweiten Hälfte der 2000er. Dann wurde es erst wieder etwas lauter 2012, als die Association of European Academies, also der Zusammenschluss von europäischen Akademien, das erste Mal angefangen hat. Wir wollen das Ding weiterdenken, ähnlich auch wie die 10-Jahres-Erklärung der Budapest Open Access Initiative, die dann anstand. Sagen Sie, es geht nicht nur um Publikationen, sondern man könnte auch mal drüber nachdenken, Daten oder den gesamten wissenschaftlichen Wertschöpfungsprozess zu öffnen. Und die haben eben dazu eine Joint Declaration for Open Science in the 21st Century verfasst. Und 2013 für mich, also immer wieder, wenn ich Menschen erklären muss, vor allem auch Wissenschaftlern, warum Open Access für sie wichtig wird, auch wenn sie sich dafür nicht interessieren, kam mit Horizon 2020 eben auch die erste Bedingung quasi raus im Rahmen eines wirklich riesengroßen Fördertopfes, Open Access Publikationen verbindlich zur Verfügung zu stellen. Könnte man jetzt so sagen, so what? Ne? Also läuft ja alles super, Openness hat gewonnen, beziehungsweise Openness ist allgegenwärtig oder beziehungsweise mittlerweile angekommen. Muss man die Euphorie aber ein bisschen wieder dämpfen. Es gibt natürlich auch neue Herausforderungen. Und die sind vermutlich, und jetzt kommen wir zu den Bad News in den Good News, vielleicht sogar schwerwiegender als die, die wir hatten, beziehungsweise die, die da waren, als es nur hieß Open versus Closed. Worum geht's bei Challenge 1? Ich habe das versucht, mal in vier Challenges zu unterteilen. Challenge 1, wenn man das so ein bisschen als Spiel sieht, als eines von vielen Spielen, ich wusste gar nicht mal, dass es so viele Konsolen gibt, ist, dass die Debatte eben viel, viel kleinteiliger wird. Ne? Also was ich gerade gesagt habe, früher gab es da halt Open und Closed Access. Man konnte schön immer bashen, hier, das ist Closed, das ist Open. Mittlerweile muss man aber sagen, es geht viel mehr ins Detail. Also die Debatte zum Beispiel um Creative Commons, da wird der Lukas vielleicht auch was dazu sagen, Creative Commons BY versus Creative Commons Lizenzen, die BY, NC oder ND sind, also NC for Non-Commercial und ND for Non-Derivates, also keine Ableitung, ist das Open oder nicht? Ne? Also die Debatte muss weitergeführt werden, wird weitergeführt, gerade mit der zunehmenden Etablierung von Verlagen im Bereich von Open Access ist diese Debatte auf jeden Fall eine, die als zukünftige Challenge die Entwicklung um Open weiter befeuern wird. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Für mich ist CC BY NC und ND nicht Open. Bin da natürlich auch als Vertreter der Open Knowledge Foundation wirklich fokussiert auf die Open Definition. Dazu komme ich, glaube ich, später nochmal. Unter der eine CC BY NC oder ND-Lizenz nicht offen ist, nicht Open. Dann haben wir die Debatte um Gold versus Green Open Access. Wer weiß, wo da der Unterschied ist? Ja, das ist das Gute, wenn man Fragen so stellt, dann müssen Leute auch antworten. kannst du es erklären?
Ja.
So, du darfst.
Gold Open Access, I do it in English.
That's fine.
Gold Open Access is when publications are published directly in an Open Access repository, which typically requires payment for the Open Access to be available. While Green Open Access basically allows a certain period of time, typically 6 months, where the publication is closed that access, and after a certain period, it can be opened up, typically on a institutional repository by the author of the publication itself.
Okay. Which one do you prefer?
Well, I would prefer Gold Open Access.
Okay.
But it's very challenging to put in place because it requires someone else to pay for publication.
Okay.
And this, at another point of time, this requires a big change.
So do you think Green Open Access is more realistic in short term?
No, I don't think it's a realistic option. I think okay. It's a bastard solution that is not
okay.
Desirable.
Okay, that's right. Okay, but zurück ins Deutsche. Ich freue mich darüber noch immer. Es gibt natürlich auch andere Policies, ne? Also so böse, ganz evil Words können wir auf die Bad News-Seite packen, wie Hybrid Open Access Publishing, aber auch so semi-gute Sachen wie fast im Piracy-Bereich manchmal veranlagt, Gray Open Access oder ähnliches. Und da ist natürlich aber auch die Debatte, die muss auch geführt werden, die Frage von Diensten bzw. Services, um dieses Open Access überhaupt möglich zu machen. Ne? Wir kommen später nochmal dazu, aber ganz ehrlich, nach dem, was ich mir vorstelle, wie Science funktionieren sollte oder Open Science funktionieren sollte, ich probiere das im Rahmen meiner Dissertation ja auch aus, das ist echt Aufwand. Leider. Und es liegt nicht daran, weil es Aufwand sein muss, sondern weil die Technologie noch nicht da ist und die Debatte um Self-Hosted versus Third-Party-Services ist eben auch eine Debatte, die so ein bisschen sich mit den Diensten beschäftigt, aber auch mit Aspekten, wie sieht eigentlich die Nachhaltigkeit von Openness bei Publikationen, Langzeitarchivierung, bla 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 aus. Ne? Kernchallenge dabei, glaube ich, ist aber immer grundsätzlich, und das führt uns so ein bisschen wieder zurück zu dem Aspekt der Challenge, dass wir sollten niemals versuchen, das Kernziel außer Acht zu lassen, dass es eben um die Öffnung wissenschaftlicher Kommunikation geht, und zwar unter den möglichst best oder den besten Bedingungen, wie du ja auch gesagt hast. Ne? Was kann man da machen? Open up the debate, dabei geht es so ein bisschen darum, eben die Debatte zu versuchen, in die Gesamtgesellschaft zu tragen. Das predigen die Leute auch schon seit 25 Jahren, kann man aber nicht offen und nicht lange genug sagen. Es sollte regelmäßige Diskussionsrunden geben, die sich mit dem Thema Offenheit beschäftigen. Der Aspekt Open Access Commissioner oder Delegate an Universitäten und Forschungseinrichtungen ist ein ganz wichtiger Aspekt meines Erachtens, weil es braucht den Evangelisten. Ja, also auch Apple bezahlt einen Mitarbeiter, der eigentlich nichts anderes macht, als durch die Verlagshäuser von Europa zu pendeln und den Leuten zu erzählen, wie toll Apple ist. Und das ist der Grund, warum die da horrend teure Apps für bauen. Warum ich das erzähle, ist, weil ich da selber mal dran beteiligt war und da keinen Bock mehr drauf habe. Open Access Policies at Universities ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Bin ich ein bisschen stinkig auf mich selbst, weil ich das im Rahmen meiner Befragung vergessen habe, abzufragen, ob das in Deutschland schon verbreitet ist. Nächste Challenge, und ich muss mich beeilen, weil ich schon wieder viel zu lange rede, Open Washing. Ja? Geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Es ist eine große Herausforderung, dass die Bedingungen, die für Open Access und für Open Science gesetzt wurden, vor allem was die lizenzrechtlichen Bedingungen angeht, von Verlagen und anderen dazu missbraucht werden, um eigentlich ihr tradiertes Geschäftsmodell weiterzuführen, zu manchmal aber noch schlechteren Bedingungen als bisher für die Wissenschaftler. Gibt es ein paar schöne Beispiele? Hashtag Blog ReadCube ist ein schönes Beispiel, kurzfristiges von Ross aus den UK, wo es eben darum geht, dass technische Hürden aufgebaut werden, Publikationen, die eigentlich Open Access publiziert wurden, lesbar zu machen, nur damit die Verlage Adressen sammeln können oder ähnliche Dienstleistungen oder andere Dienstleistungen umsetzen können. Das betrifft eben auch die Aspekte wie Legal Loopholes, also ein bisschen, könnte man jetzt nicht Gesetzeslücken nennen, aber auch Creative Commons ermöglicht das Verkaufen von Publikationen, was vom Prinzip her aber ja okay ist. Kritisch wird es dann, wenn eine Open Access Lizenz einem Autor verkauft wird gegen eine Finanzierung seitens des Autors, die Verlage aber eine Lizenz nutzen, die es ihm trotzdem ermöglicht, ein exklusives Verkaufsrecht für diese Publikation zu haben. Auch da gibt es gerade eine aktuelle Debatte in den UK beziehungsweise mit Elsevier, wo es eben darum ging, dass die CC BY NC Publikationen verkauft haben und das tatsächlich rechtlich möglich war, obwohl es für Außenstehende schwer nachvollziehbar ist und die Autoren eigentlich dachten, sie publizieren Open Access, ausschließlich Open Access. Was kann man dagegen tun? Ne? Also das konstante Beobachten und der Kampf gegen Openwashing, also die auf der einen Seite eben diese Ausnutzung der rechtlichen Lücken auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch die Beobachtung der Verlage im Bereich der Verwendung des Wort Opens und letztendlich ist dann aber kein wirklich offenes Produkt dahinter, ist immer wieder der Verweis auf die Open Definition und eben auch der Hinweis, dass CC BY NC oder ND nach der Definition of Open eben kein Open ist und damit auch kein Open Access. Es gibt aber diverse Verlage, die angeben, unter Open Access zu publizieren, das aber eben nicht tun. Was schön wäre, darüber nachzudenken, und das könnte man vielleicht auch mal im Rahmen des Barcamps besprechen, welche Möglichkeiten es gäbe, so eine Art nicht Blame-Shifting, aber so eine Art Vorführung der Verlage zu machen, indem man eine Institution gründet oder eine bestehende Institution nutzt, um zu versuchen, eine Art Clearingstelle zu etablieren, die Verlage abstraft, sei es öffentlich, die das Wort Open Access verwenden, ist aber eigentlich gar nicht so mein. Nächstes, drittes, und dann sind wir auch schon gleich beim vierten und dann ist auch bald Schluss. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, make openness more fun and more convenient. Ja? Also wenn man sich ein bisschen anguckt, wie das offene Wissenschaftlern so funktioniert, was gewünscht wird oder schon seit Jahren auch kommuniziert wird, dann merkt man ganz schnell, dass der Aufwand, um offen zu publizieren oder auch offen wissenschaftliche Daten zu veröffentlichen oder reviewen zu lassen, dass der im Vergleich zum klassischen Publizieren extrem hoch ist. Das ist auch eine Sache, die im Rahmen einer DISC bei der Befragung von über 1000 Wissenschaftlern rausgekommen ist, dass viele den Aufwand fürchten. Ja? Also alle finden Open Access total toll, geil, unterstützen das auch, machen es aber nicht. Einer der Gründe ist dafür der Aufwand. Es gibt noch ein paar andere Gründe, wie die rechtliche Situation, die habe ich aber ja schon angesprochen, ist aber eben wirklich eben dieser Aufwand und die fehlende Plattform. Beispiel, ich schreibe meine Doktorarbeit auf einer Plattform, die heißt Authoria. Mal, wie spricht man es aus? Ja, okay. Also Authoria heißt die Plattform jetzt, ab jetzt. Und das ist eine Plattform, wo man halt eben offen wissenschaftliche Texte publizieren kann. Eine der ersten Plattformen, die ein einfaches Reference- oder Buch-Referenzensystem hat, die wirklich gut zu nutzen ist. So ein bisschen das Google Docs für wissenschaftliche Publikationen, das haben andere auch schon behauptet, aber in dem Fall war das für mich wirklich eine gute Plattform. Nichtsdestotrotz, wenn man da mehr als, wie ich jetzt 150 Seiten schreibe, wird die Plattform eigentlich fast unnutzbar. Ja? Also es sind so Kleinigkeiten, wenn man solche neuen Dienste und Services verwendet, die da draußen schon da sind, allerdings nicht zu lange Zeit, merkt man recht schnell, dass einfach die Tools, die da sind, nicht einfach zu bedienen ist. Das Veröffentlichen von Texten und Daten immer zu einem Mehraufwand auf Seiten der Wissenschaftler führt. Was kann man dagegen machen? Ne? Standard-Disseminationsprogramme, Award Hack Days, so Institutionen wie die WZB oder auch Wikimedia könnte natürlich dafür sorgen, wenn sie die finanziellen oder personellen Ressourcen dafür haben, Tools zu entwickeln oder Tools voranzubringen oder zu unterstützen, Entwickler zu unterstützen, zu fördern, die sich eben damit beschäftigen. Also wir brauchen Tools, Tools, Tools. Hat es nicht? Ja, egal. Haben auch andere schon gesagt. Letzter Punkt, auch ganz nicht ganz unwesentlich, viele von den Anwesenden hier sind ja Wissenschaftlern, sprecht mit euren Kollegen darüber. Erzählt ihnen, wie ihr es macht, erzählt ihnen, wie ihr es euch wünscht. Dazu komme ich zum Abschluss auch nochmal, aber ehrlich gesagt sind die Wissenschaftler selber diejenigen, die es in der Hand haben. Also nur auf Policies zu warten, nur auf den Gesetzgeber zu warten, nur auf staatliche Institutionen und Regelungen zu warten, kann einfach nicht funktionieren und wird uns dann vermutlich nochmal 25 Jahre kosten, bevor wir an einem Punkt sind, den wir uns eigentlich wünschen würden, dass eben wissenschaftliche Kommunikation nicht nur einem kleinen Kreis der Elite, sondern der Gesamtgesellschaft zugutekommt. Ja, das Bild ist ein bisschen missverständlich, weil das kommt aus einem Video, wo Tetris gehackt wurde. Und ich will euch nicht überreden oder will auch keinen überreden, quasi Scientific Reputation zu hacken, obwohl es manchmal ganz gut ist, bei den klassischen Metriken sowas zu tun, weil man dann auch sieht, dass die nicht unfehlbar sind. Nichtsdestotrotz ist das Thema Scientific Reputation einer der größten Treiber für die Etablierung von offenen Strukturen und offenen Technologien oder Ansätzen in der Wissenschaft. Und das ist auch eine Challenge, die uns auch noch ein bisschen begleiten wird, die auch noch lange nicht geklärt ist. Das Problem ist, wir reden über alternative Metriken schon eine ganze Weile. Es gibt eine DINI-Arbeitsgruppe, die sich zum Beispiel ja mit dem Thema OA-Statistik auch schon eine ganze Weile auseinandersetzt. Wenn man sich so anguckt, im Rahmen der Wissenschaft, der klassischen wissenschaftlichen Arbeit, oder ich zu meinen Kollegen außerhalb des Centers for Digital Cultures gehe und denen mal so alles erzähle, was ich für tolle Metrik-Scores habe und so weiter und so fort, interessiert die das halt leider nicht. Ne? Also die klassischen wissenschaftlichen Reputationsmechanismen sind in vielen Disziplinen halt immer noch sehr stark verbreitet und bilden eigentlich immer noch das Maß der Dinge. Und das meines Erachtens zu Unrecht. Hier muss man in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch weiter daran arbeiten, zu versuchen, Metriken zu etablieren. Altmetrics wird ja auch noch eine Session, glaube ich, da, um wissenschaftliche Arbeit besser bewertbar zu machen. Gut ist, wir haben 5 vor angefangen, das heißt, ich habe statt 20 Minuten 25 Minuten und darf noch 5 Minuten reden. Wichtig ist dabei aber, dass alternative Metriken, und da hat Pavel, Guido, helf mir, wie ist der nette Professor aus Polen, Pavel Czerny auf der letzten Science 2.0-Konferenz im letzten Jahr einen sehr guten Vortrag zugehalten, der ist auch schön anzusehen, ich habe den auch verlinkt in der Präsentation, die ich dann vielleicht nochmal zur Verfügung stelle. Dieses Thema von wissenschaftlicher Reputation und die Öffnung wissenschaftlicher Reputationsverfahren und Prozesse darf aber nicht dazu führen, und das ist ein Punkt, der mir auch tatsächlich wirklich wichtig ist und der die Debatte in den nächsten Jahren auch nochmal befeuern wird, darf nicht dazu führen, dass es quasi zu einem Verlust der Diversität in der wissenschaftlichen Forschung kommt. Ja, also man kann ja letztendlich sagen, oder so ist die These, wenn wir jetzt sagen, wir öffnen wissenschaftliche Kommunikation, der Steuerzahler hat die Möglichkeit, auf diese Kommunikation zuzugreifen, der Souverän bestimmt dann natürlich oder möchte vermutlich irgendwann natürlich auch darüber bestimmen, trotz DFG und Co., wo das Geld eigentlich hingeht, in welche wissenschaftliche Richtung, dann kann es sein, dass man schnell zu einem Problem kommt, dass sowas wie Grundlagenforschung einfach gar nicht mehr machbar ist. Ich habe mal als Praktikant für den Wissenschaftsrat gearbeitet und der damalige Vorsitzende Karl-Max Einhorpel hat mir so einen riesen Heft davon Projekten für die nächsten 10 Jahre gegeben. Und er meinte, guck dir das mal an und sag mir mal am Endeffekt, welche Sachen und soll ich denn da empfehlen, welche sind gut, welche findest du super. Also nicht, dass Arbeit im Wissenschaftsrat so funktioniert, aber es war quasi so ein kleiner Test. Und dann war da halt ein Projekt drin, da ging es um einen Teilchenbeschleuniger, wo wirklich fast wortwörtlich drin stand, ja, wir bauen zwischen Kiel und Hamburg, glaube ich, war das, einen Teilchenbeschleuniger über 100 Kilometer, schießen da Proton auf Neutron, ich bin kein Physiker, und gucken mal, was passiert, wir wissen aber nicht, was passiert. Und dafür brauchen wir 2,4 Milliarden. So. Und wenn man das meiner Mutter erzählt, wird dann natürlich auch sagen, bist du bescheuert, also da sollen sie auch die Kohle lieber in die Medizin, in die Krebsforschung ballern, das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Ich hoffe, es ist dadurch klar geworden, was ich sagen will. Also die Öffnung von Wissenschaft und Forschung darf eben nicht dazu führen, dass die Freiheit von Wissenschaft und Forschung eingeschränkt wird. Das ist einer der ganz, ganz wenigen und klitzekleinsten Schnipsel, die ich am Heidelberger Appell verstehen kann. 99,99999% kann ich überhaupt nicht verstehen, weil es totaler Murks ist. Was kann man machen? Ne? Also ich glaube, um das Thema offene Reputation zu treiben, wäre es wichtig, dass Wissenschaftler und Akademiker einfach dafür sorgen, dass sie, auch wenn es manchmal wehtut, Sachen versuchen offen zu publizieren, wieder mal Kollegen überzeugen. Ich glaube, die Menschen, die hier sitzen, sind die besten Multiplikatoren für Science 2.0 und Open Science. Von daher nutzt das auch und denkt nicht einfach nur für euch drüber nach, sondern denkt offen mit euren Kollegen drüber nach. Aber beschäftigt euch auch mit den Herausforderungen von Offenheit. Ne? Also ich habe eine Folie, glaube ich, übersprungen, oder nicht eine Folie übersprungen, aber einen Punkt übersprungen. die Kritik von Offenheit wird irgendwann kommen. Irgendwann wird es eine, meinetwegen neoliberale oder nicht neoliberale Debatte, wird eine Debatte geführt werden, auch öffentlich, wo es darum geht, was ist eigentlich an Offenheit generell schlecht und vor allem, was ist an Offenheit in Wissenschaft und Forschung schlecht. Und ich finde, noch haben wir die Chance, diese Debatte von Anfang an mit zu begleiten. Von daher würde ich auch den Appell starten, nicht nur über die Vorteile von Open Access nachzudenken und man soll ja nicht so zwangsaffirmativ sein in der Wissenschaft, sondern euch auch mit den konstruktiv mit den Nachteilen beschäftigen und versuchen, diese Debatte aus der Wissenschaft herauszuführen und nicht sie sich im Nachhinein aufoktroyieren zu lassen durch wissenschaftsexterne Gesellschaftsgruppen. Jetzt die Frage an euch. Challenge is accepted. Bin noch nicht fertig. Kernpunkt meiner Aussage, und das ist auch so ein bisschen der Ankerpunkt mit Bad News about Good News. Es sind letztendlich die Wissenschaftler, die seit 25 Jahren meines Erachtens viel zu wenig dafür tun, aus sich heraus eine Debatte zu starten, die sich mit der Offenheit in Wissenschaft und Forschung beschäftigt. Es sind die Wissenschaftler, die meines Erachtens die Debatte treiben müssen und auch die Entscheidung treiben müssen, ob sie eine Verbesserung des Status quo haben wollen. Ja? Also gute Nachrichten, einfach nur das, was wir jetzt gerade haben, das wissenschaftliche Reputations- und Kommunikationssystem plus Online, sagen wir mal, und plus Verlage, die weiter 40% Umsatzmarge mit unserem Geld machen. Oder wollt ihr wirklich eine neue wissenschaftliche Revolution, wie wir sie damals hatten zur Einführung des Buchdrucks oder beziehungsweise dieses Jahr genau 350 Jahre her, das erste wissenschaftliche Journal, ne? Also Anfang März war das, 350 Jahre, wird mal, glaube ich, Zeit, um dieses System wieder zu öffnen. Das ist aber letztendlich eine Frage, die uns, und das wird für mich, oder das ist meines Erachtens die Hauptchallenge in den nächsten 25 Jahren, in welche Richtung wollen wir eigentlich gehen? Und vor allem, wie können wir diese Entscheidung aus uns heraustreiben und sie nicht anderen überlassen? Das war's. Fragen? Wir haben noch 7 Sekunden. Ach nicht, das ist schade.
Nach dem Vortrag habe ich dann noch mit Lambert Heller gesprochen, bevor alle in die Sessions entschwunden sind. Lambert Heller arbeitet an der TIPUB in Hannover und hat auch bei der Organisation des Barcamps mitgeholfen.
Hallo Lambert Heller. Du hast dieses Barcamp beim ZBW mitorganisiert und ich wollte dich mal fragen, wie ist diese Organisation so abgelaufen? Welche Tools habt ihr genutzt und ja, wie habt ihr es überhaupt gemacht?
Hallo Sascha, ja, genau, jetzt geht's gleich los mit der ersten Session hier. Das Schöne an Barcamps ist eigentlich, dass man in Anführungszeichen gar nicht so viel dafür machen muss, im Sinne von, okay, wir haben halt einen Rahmen geschaffen und zu dem Rahmen gehört zum Beispiel dazu, den Leuten ist klar, wann sie hierher kommen müssen. Sie wissen, dass sie, weil sie sich für dieses Thema interessieren, einfach herkommen und alles Weitere, fast alles Weitere, ergibt sich dann vor Ort. Also gut, okay, Kaffee und WLAN sollte man auch dabei haben. Das ist erfahrungsgemäß ganz wichtig.
Genau, das ist für die Junkies, für die Netz-Junkies, die brauchen dann das WLAN und das Koffeinstoß. Zwischendurch schadet auch nicht. Wie viele Sessions finden denn heute statt?
Oh, gute Frage. Nach meinem letzten Stand sind es so ungefähr 15, aber es können auch noch mehr werden. Ich habe gehört, also es ist so eine ganz, man muss sich das so vorstellen, es ist so eine quirlige, kreative, neugierige Atmosphäre rund um die Pinnwand herum, auf der die Session angepinnt sind. Alle haben vorhin ganz schnell ihre Ideen eingeworfen, was ihnen gerade so unter den Nägeln brennt, wirklich, ja, also was so die spannenden Sachen sind. Und es scheinen noch hier und da neue Themen dazuzukommen. Und ich glaube, das werden ganz, also es sind viele verschiedene Themen, ja, und es werden sicherlich ganz unterschiedliche Sessions auch sein.
Ja. Heute ist ja auch ganz wichtig das Thema Open Science.
Ja.
Und auch in der Vorbereitung habt ihr sehr offen gearbeitet. Ich fände es nochmal interessant, wenn du mir erzählst, was ihr da so gemacht habt.
Ja, genau. Also wir haben eigentlich komplett darauf gesetzt, diejenigen, die sich für das Thema interessieren, die werden schon wissen, was sie hier tun wollen. Und alle, die Lust haben, das mit vorzubereiten, lassen wir mit vorbereiten. Also ich meine, manchmal gibt es ja so dieses Klischee, vielleicht ist es sogar manchmal Wirklichkeit, dass bei der Organisation von Konferenzen es darum geht, so formale Anerkennungspunkte zu sammeln oder es dann Zuständigkeiten gibt, so wie in einer Behörde oder sowas. All das spielt hier keine Rolle, sondern es geht wirklich darum, sind wir neugierig auf das gleiche Thema? Ja, dann mach mit. Und so hat es letzten Endes auch geklappt, nicht? Also es war ein recht bunt zusammengewürfeltes kleines Grüppchen aus verschiedenen Einrichtungen, verschiedenen Rollen und so weiter.
Genau, also relativ offen, hierarchiefrei und netzwerkartig läuft das Ganze hier ab.
Ganz genau. Das Ganze hat sich dann typischerweise natürlich auch so durch Social Media zusammengefunden, also durch irgendwelche Tweets und Anrufe und so.
Okay, danke Lambert. Dann viel Spaß bei der ersten Session.
Danke, ich freue mich auch schon.
Ja, und dann ging das Barcamp eigentlich auch richtig los. Und leider habe ich von den einzelnen Sessions nicht immer Aufzeichnungen, sondern nur kurze Eindrücke aus den Interviews. Aber damit ihr trotzdem so ein bisschen einen Eindruck habt, welche Themen da besprochen wurden, nenne ich einfach mal die Session-Pads Titel des Vormittags. Es ging um Open Innovation for MOOCs. Es ging um offene Lizenzen, um das Forschungsinstitut des 21. Jahrhunderts, um Altmetrics und Scholarly Communication, um Open Science und Open Education, Do They Kill Universities? Und auch ich habe eine kleine Session gehalten zu WordPress-Plugins für Wissenschaftler. Diese ganzen Sessions sind alle in Etherpads dokumentiert, die werde ich verlinken. Und dann könnt ihr dann nochmal nachschauen, wer hat die Session gehalten und was sind so die wichtigsten Kernpunkte aus diesen Sessions. In der Mittagspause habe ich dann nochmal mit Guido Scherb gesprochen und gefragt, wie sie eigentlich die Vorbereitung für das Barcamp abgelaufen sind und wieso sein erster Eindruck ist in der Mittagspause.
Bei mir ist Guido. Guido, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor und was du heute hier machst.
Ja, mein Name ist Guido Scherb. Ich bin angestellt bei der ZBW, dem Leibniz Informationszentrum Wirtschaft. Wir haben Standort Kiel in Hamburg. Heute sind wir halt hier in Hamburg und machen halt das Barcamp. Und vom Hintergrund her koordiniere ich halt den Leibniz Forschungsverbund Science 2.0. Wir untersuchen im Endeffekt in dem Verbund, wie, ich sag mal, soziale Medien die Wissenschaftslandschaft verändern.
Und genau, und beim Barcamp geht es ja jetzt auch um Science 2.0. Richtig. Im Anschluss oder in Vorbereitung auf die Konferenz, die sich auch um Science 2.0 drehen wird an der ZBW, ne?
Oder ist die Konferenz morgen wird sich auch um Science 2.0 drehen. Wir haben halt, da sage ich mal, das Thema Science 2.0 eher auch sehr stark mit, sage ich mal, gewisses, sage ich mal, ja, Community Engagement zu tun hat. Ist es auch so, dass man auch Angebote an Veranstaltungen machen muss, wo man die Community stärker einbinden kann, also mehr interaktive Formate. Und deshalb haben wir halt gesagt, dass wir im Vorfeld der Tagung dann also so ein Barcamp organisieren. Die Idee kam daher, wir waren letztes Jahr im Zuge des Wissenschaftsjahr 2014, Digitale Gesellschaft hat Wissenschaft und Dialog uns eingeladen, sage ich mal, mit denen in einem Barcamp zu kooperieren. Das war das Barcamp Wissenschaft 2.0. Das war halt stärker an die Öffentlichkeit auch adressiert und da haben wir dann auch teilgenommen, auch Sessions angeboten. Das hat uns letztlich so gut gefallen, dass wir überlegt haben, für den noch fehlenden interaktiven Part oder die größere interaktive Veranstaltung im Rahmen der Science 0-Tagung, ja, machen wir auch einfach mal Barcamp 2.0, adressieren mehr so die Wissenschaftscommunity und ja, sind froh, dass wir da jetzt wirklich 50 Leute zusammenbekommen haben.
Und hast du heute Morgen überhaupt Gelegenheit, selbst auch mal eine Session reinzugucken?
Ja, sicher, das habe ich natürlich auch geschafft. Also ich schaffe sogar tatsächlich in jedem Session-Slot auch dabei zu sein. Heute Morgen war ich dann in so einer, ging es um offene Lizenzen. Und es war schon eine sehr interessante Diskussion, weil man letztlich noch gemerkt hat, dass man als Wissenschaftler, wenn man mit offener Lizenz publizieren will, dass es da noch riesige Lücken, Wissenslücken, Probleme gibt. Alleine sind offene Lizenzen gar nicht auf den internationalen Raum anwendbar, sondern gelten halt überall anders. Und gewisse Lizenzen auch, die sogenannten Creative Commons Lizenzen, sind in vielerlei Augen auch gar keine offenen Lizenzen. Zum Beispiel, wenn die denn mit dem sogenannten Non-Commercial Tag versehen sind oder No Derivatives, ist das in vielerlei Augen ja eine viel zu große Einschränkung und ist gar nicht mehr offen. Also die Frage ist, was ist überhaupt eine vernünftige offene Lizenz für und geeignete Lizenz für Wissenschaftler?
Genau, und das sind alles Themen, die jetzt heute schon besprochen wurden, die diskutiert wurden, kontrovers. Und ja, wir sind gespannt auf den Nachmittag, würde ich sagen.
Ebenso.
Danke, Guido.
Bitte.
Ja, und auch der Nachmittag war mit tollen Themen bunt gespickt. Auch hier möchte ich nochmal kurz einen Einblick geben über die Sessions, die stattgefunden haben. Eine Diskussion, an der ich auch selbst teilgenommen habe und die mir viel Spaß gemacht hat, war die Diskussion um, was ist ein wissenschaftlicher Tweet? Es ging wirklich sehr kontrovers hin und her. Teilweise wurde es philosophisch. Was ist Wissenschaft? Was ist ein Tweet? Da stellte sich heraus, dass ein Tweet ja niemals an sich besteht, sondern immer in einem Netzwerk steht. Teilweise Diskussionen dort geführt wurden. Ja, der extremste Punkt war eben, dass es überhaupt gar keinen wissenschaftlichen Tweet geben kann, weil ja der einfach viel zu kurz ist. woraufhin Gegenargumente kamen, man kann aber wissenschaftliche Artikel verlinken, was natürlich nur eine Verlinkung ist. Aber trotzdem, wenn man mit mehreren Leuten diskutiert und Gespräche führt, auch daraus können Dialoge entstehen. Und wer würde sagen, dass ja sokratische Dialoge keine Wissenschaft sind? Und manchmal kann ja auch eine ganz kurze Formel Wissenschaft sein. Die Diskussion war wirklich sehr kontrovers und im Hintergrund stand eben auch vielmehr die Frage, wie kann man die Wissenschaftlichkeit eines Tweets messen? Und das ist eigentlich eine andere Frage und die ist auch wirklich sehr schwer zu beantworten. Die zweite Session am Nachmittag hat Lambert Heller moderiert. Und zwar haben wir dort über das Thema Open Web Index diskutiert. Warum ist das überhaupt wichtig? Also jeder weiß ja, dass Google im Prinzip das komplette Internet irgendwo auf seinen Festplatten in irgendwelchen Clouds speichert und dann eben eine Suchmaske anbietet, mit der wir diesen Index durchsuchen können. Das ist aber kein offener Index, auch wenn es eine kleine Suchmaske gibt, denn ich kann keine beliebige Frage damit stellen. Zum Beispiel, wie oft werden Wikipedia-Artikel eigentlich so verlinkt? Oder ein gewisser Wikipedia-Artikel? Oder eine andere Frage, wie sahen die Suchergebnisse für das Wort Wissenschaft im Jahr 2002 aus? Das sind Fragen, die ich mit Google nicht beantworten kann. Dafür bräuchte ich einen offenen Webindex. Und der ist gerade für die Wissenschaft sehr wichtig, weil man damit ganz neue und andere Fragen stellen kann. Lambert hatte dafür verschiedene Initiativen vorgestellt und auch verschiedene Herangehensweisen. Und am besten schaut ihr auch nochmal da in das Etherpad rein, wo die entsprechenden Angebote verlinkt sind. Eine andere Diskussion, die zeitgleich stattgefunden hat, war die um Open Access Beauftragte an den Universitäten und an wissenschaftlichen Institutionen. Da hätte ich gerne zugehört und ich denke auch, dass es ganz sinnvoll ist, dass es eben ja Evangelisten gibt, sogenannte, die eben einfach sich mit dem Thema auskennen und an den Universitäten die Forscher beraten können, welche Lizenz sollen wir zu welchem Projekt nutzen. Meine letzte Session war dann die Session zum Thema World Cafés in der Wissenschaft und wurde geleitet von meiner lieben Kollegin Gesche Schifferdecke von der Max-Weber-Stiftung. World Cafés zuerst einmal. Das sind persönliche Treffen von Experten und interessierten Laien aus verschiedensten Gruppen, die sich zu einem Thema treffen, die an Tischen diskutieren. Dort ist jeweils an jedem Tisch ein Experte. An jedem Tisch wird jeweils ein einzelnes Unterthema eines größeren gemeinsamen Themas diskutiert. Dabei werden Notizen auf der Tischdecke angefertigt und diese Notizen werden nach mehreren Runden, also man wechselt regelmäßig den Tisch, zusammengefasst und vorgestellt. Und das ermöglicht eben Experten mit Laien und aus Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen sich über ein Thema auszutauschen und das hat auch schon mehrfach ganz toll funktioniert. Das hat Gesche Schifferdecke auch schon gebloggt und diesen Blogartikel werde ich auch mal verlinken. So könnt ihr euch das mal genauer anschauen. Beim Barcamp ging es jetzt aber nicht um das World Café selbst, sondern darum, wie man World Cafés, digital pimpen kann oder in Social Media einbinden kann. Dann wurde vorgeschlagen, dass man ja parallel twittern könnte, aber es fällt auch ein bisschen schwer, weil man muss ja gleichzeitig der Diskussion am Tisch folgen, man macht Notizen auf der Tischdecke und dann soll man dabei twittern. Nee, das wäre etwas schwieriger, wurde dann eingeworfen, aber es gab auch viele gute Vorschläge. Zum Beispiel den Experten, egal von wo aus der Welt, dazu zu holen, indem man ihn per Videokonferenz an den Tisch holt und so mit ihm diskutieren kann. Das war dann schon die letzte Session und ich muss sagen, der Tag ging ruckzuck vorbei und ich fand es wirklich toll, wie welche Diskussionen möglich waren, wie der Austausch einfach hierarchiefrei funktioniert hat, wie man sich auf Augenhöhe begegnet und jeder kann etwas lehren und lernen. Und das war einfach ein sehr schöner Tag und es hat mir Spaß gemacht, in Hamburg zu sein. Zum Abschluss habe ich dann nochmal mit Lambert Heller, Anja Lorenz und auch Guido Scherb gesprochen und so nach einem kleinen Resümee des Tages gefragt.
So, das Barcamp 2.0 ist jetzt leider gerade zu Ende gegangen. Wir haben ganz viele tolle Sessions erlebt. Bei mir sind jetzt nochmal Anja Lorenz und Lambert Heller und ich wollte euch einfach nochmal so nach den Eindrücken des Tages fragen. Was hat euch jetzt so, was nehmt ihr jetzt mit nach Hause? Welche Session hat euch begeistert oder genau, also was ist so passiert und was interessiert euch, das mitzuteilen? Viele Fragen, ne?
Ja, das Erste, was mir in den Kopf kommt, das war so eine ganz bunte Community hier in mehrfacher Hinsicht, weil das war so international und dann aber auch Leute aus verschiedenen Bereichen so, also waren so IT-Leute, Forscher und hier natürlich auch immer ein paar Bibliothekare dabei und so, sehr interessant. Ein paar richtig tiefe Diskussionen, so zum Beispiel über die Zukunft von Websuchmaschinen und was Dezentralität und Vertrauen dafür eine Rolle spielt, immer in diesen 45-Minuten-Fenstern, also ich fühle mich gerade ganz inspiriert.
Ich fand auch die Breite sehr gut. Also ich hatte heute Diskussionen um eben die Web-Indizes, um Open Data, wie das zum Beispiel in der Ahnenforschung gebraucht wird, wenn Adressbücher eingescannt sind, über wie man eigentlich Wissenschaftler zu Open Science, also erzielt in Anführungsstrichen, wie man denen Kurse anbieten kann und eine eigene Session noch dazu, wie wir für unsere MOOC-Plattform letztendlich die Lernenden mit einbinden können.
Ja, und ich fand auch ganz spannend die Diskussion um, was ist ein wissenschaftlicher Tweet, da ging es auch kontrovers hinher. Guido, du bist doch der, kommt jetzt gerade dazu, der Organisator des Barcamps hier. Wie ist denn jetzt so dein Gefühl und dein Resümee des Tages?
Also erstmal bin ich nur einer der Organisatoren.
Dann sag doch mal, wer hat damit geholfen?
Also im Prinzip ist das, sag ich mal, aus dem Leibniz Forschungsverbund Science 2.0 heraus entstanden und alle, die es organisiert haben, sind Partner im Verbund. So, und da ist dann neben der ZBW, wo ich dazu gehöre, war dann auch die TIP dabei, da war das L3S, das Research Center aus Hannover dabei, beispielsweise, aber halt auch Wikimedia Deutschland, die uns dann sehr stark unterstützt haben und auch einige Sachen vorbereitet haben. Also hat alles gut gepasst. Am Ende des Tages würde ich sagen, also es war ein voller Erfolg. Man hat gemerkt, dass so ein Format ankommt, dass das Format gebraucht wird. Auch dass das Format, wo man speziell die Wissenschaftscommunity adressiert, auch, sage ich mal, durchaus ankommt und auch gewollt ist. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weiter damit umgehen. Also wir haben heute ja viel Feedback bekommen. Es war heute sehr interessant, weil es eine sehr gemischte Community war, aus unterschiedlichen Bereichen. Es war gut, dass es wirklich eine sehr wissenschaftliche Community war, dass man über gewisse Themen halt auch dann sprechen kann, die jetzt, sag ich mal, so die breite Öffentlichkeit eher so nicht interessiert zum Teil. Und letztlich haben wir heute ja mal Feedback gemerkt. Die wollen ein nächstes Barcamp Science 2.0. Einige sagen am besten schon im halben Jahr. Also wir sind gefordert.
Und zwei
Tage lang. Wir sind gefordert. So, wir haben es jetzt gut gemacht, aber jetzt müssen wir einen draufsetzen.
Cool, dann machen wir das und ich sehe auch schon, hier wird schon an den nächsten Vortragsthemen gearbeitet, nämlich hier wird mit einer Virtual Reality Brille experimentiert, in die man ein Handy schieben kann und das finde ich natürlich super. In diesem Sinne, ja, freue ich mich, dass ihr zugehört habt und ich werde jetzt hier noch ein bisschen beim Aufräumen zugucken, noch ein paar Gespräche führen und dann auch ganz inspiriert nach Hause fahren. Bis dann. Zum Schluss gibt es noch einen kleinen Disclaimer. In Hamburg war ich auf Einladung der ZBW und ich möchte mich auch nochmal herzlich für diese Einladung bei der ZBW bedanken. So ist eben auch dieser Podcast entstanden. Ich hoffe, der Podcast war interessant und ihr habt vielleicht etwas daraus mitnehmen können, so ein bisschen das Gefühl des Barcampens bekommen. Vielleicht organisiert ihr ja auch mal selbst ein Barcamp. Das wäre ganz toll. Ist auf jeden Fall ein schönes Format. Das kann man eben auch intern machen. Aber ich will jetzt nicht lange weiter quatschen. Wir sind jetzt hier am Ende. Die nächste Folge wäre jetzt interessant. Es gibt leider noch keine nächste Folge und ich habe auch noch keinen Schimmer, was in der nächsten Folge passieren wird. Ich weiß nur, dass ich mal Lust hätte, ein Interview zu führen. Also wenn ihr Lust habt oder irgendwie meint, ihr hättet ein Thema, was in diesen Podcast reinpassen würde, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch meldet. Und auch Feedback ist gerne willkommen. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin!
Der Song The Graveyard Shift von WJLP steht unter der Lizenz CC by NC 3.0. Die Aufzeichnung 90 Jahre Radio von der Radio Wissen steht unter der Lizenz CC by 3.0. Die Links und die genauen Lizenzangaben befinden sich auf podcast.saschaförster.de. Das ist alles.